Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt Mörderische Heimat auch im Januar 2026 zurück auf die Live-Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue, bisher unbesprochene Fälle. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall. Seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen. Sichert euch jetzt die letzten Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Vierzehn Tage sind schon wieder vergangen. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Mörderische Heimat, dem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Und die Region, die wir in dieser Staffel näher beleuchten, ist das Bundesland Brandenburg. Dies ist der vierte Fall unserer Brandenburg-Staffel und ich freue mich, dass ich auch heute wieder jemanden an meiner Seite habe. Hallo Lisa.
Hallo Zeno. Und natürlich auch ein Hallo an unsere Nachbarschaft. Ich hatte neulich eine Nachricht im Postfach, in der gefragt wurde, warum wir dann immer unsere Nachbarschaft grüßen. Ja, also vielleicht an alle, die neu dazugekommen sind. Die Nachbarschaft ist unsere Hörerschaft hier bei Mörderische Heimat.
So sieht's aus.
Ja, das hat sich nämlich mittlerweile so eingebürgert. Wenn wir schon in so vielen mörderischen Heimaten unterwegs sind, dann ist es doch auch eigentlich ganz schön, sich immer diese Nachbarschaft so vorzustellen.
Ja, das stimmt.
Und da unsere Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland kommen, passt das auch ganz gut.
Auf gute Nachbarschaft sozusagen.
Genau. Mhm. Und außerdem ist es ja auch so, dass unsere Fälle ja zwangsläufig auch immer in irgendeiner Nachbarschaft passieren. Die Nachbarschaft ist aufmerksam und macht ihre eigenen Beobachtungen. Nicht selten sind sie wichtiger Hinweisgeber und Augenzeugen.
Mhm.
Also passt das mit der Nachbarschaft, finde ich, ziemlich gut, dass wir unsere Hörerschaft da so ein bisschen mit einbeziehen können und ja, sie sich auch selbst so bezeichnen.
Ja, ich bin mal gespannt, wann die ersten Nachbarschaftstreffen stattfinden werden.
Oh, das wäre super, ja. Da möchte ich aber auch eingeladen werden. Also es klingt irgendwie viel schöner als so ein Fantreffen oder so, ne?
Ja.
So bei Kaffee und Kuchen zum Nachbarschaftstreff. Also ich wäre auf jeden Fall dabei.
Ja, ihr habt's gehört, macht Lisa glücklich. Und macht mal ein Nachbarschaftstreffen von Mörderischer Heimat.
Ah, das wäre eigentlich wirklich eine tolle Idee. Mhm. So ein Treffen vielleicht von einer Live-Show, wo wir alle zusammenkommen.
Ja, warum eigentlich nicht, ne?
Ja.
Ja, wir unterstützen das jedenfalls. So, jetzt aber zum heutigen Fall, Lisa. Der trägt sich nämlich ausnahmsweise nicht direkt in einer Nachbarschaft zu, sondern auf einer Straße. Ein tragischer Unfall und wir hören mal, was da genau passiert ist. Bitte, Philipp.
Bei dem Dorf Sellesen kommt es am 22. September 1990 zu einem tragischen Unfall. Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Ein Feuer bricht aus und eine Familie auf einem Ausflug kommt dabei ums Leben. Die Mutter und die beiden Töchter sterben. Nur der Vater überlebt das Unglück. Doch dann kommen Zweifel an einem Unfall auf. Steckt tatsächlich mehr dahinter?
Okay, Zeno, wir sind in Brandenburg, das ist klar. Aber wo genau befinden wir uns?
Das Dorf Sellesen liegt zwischen Spremberg und Cottbus. Und der Unfall ereignet sich auch nur ein paar Kilometer von Sellesen entfernt. Die Familie, um die es geht, lebt aber in Cottbus. Das kennen die meisten und können es sich sicher auch ein bisschen besser vorstellen und einordnen. Cottbus ist die zweitgrößte Stadt Brandenburgs und liegt in der schönen Lausitz.
Das kenne ich. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, wie groß Cottbus ist oder wo genau das liegt.
Also Cottbus hat knapp 100.000 Einwohner und ist damit nach Potsdam, wie gesagt, einwohnermäßig die zweitgrößte Stadt des Landes. Es liegt ganz im Osten Deutschlands. Von dort aus ist es nicht mehr weit nach Polen, was übrigens auch gleich noch eine gewisse Rolle spielen wird.
Okay. Das liegt also östlich von Berlin, um es mir mal so von meinem inneren Auge zu verdeutlichen.
Ja, eher südlich oder sagen wir südöstlich davon. Der Name Cottbus stammt übrigens von dem sorbischen Namen Kossebut ab. Das bedeutet sowas wie wachsamer Held. Übrigens wird Cottbus außerhalb immer mit der neuen Schreibweise mit K geschrieben.
Stimmt. Ich war erst vor kurzem in Berlin und da bin ich am Cottbusser Tor ausgestiegen. Mhm. Das wurde auch mit K geschrieben.
Richtig, das ist ein gutes Beispiel, wa? Der Kotti wird mit K geschrieben, wa?
In Cottbus ist das mit dem C aber immer so geblieben von Anfang an. Und da bleibt man dem C auch treu. Also nur in Cottbus schreibt man eigentlich mit C. Wusste ich auch nicht.
Ja. Nee.
Ich sage es immer wieder, Lisa, wir haben einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Hier lernt man auch noch was beim True Crime Podcast.
Allerdings. So, und nun haben wir diese Tragödie mit der Familie. Was ist denn passiert?
Naja, zunächst weiß man nichts Genaues. Augenzeugen, die zum Unfallort kommen, sehen nur, wie eine Person sich aus dem Fahrzeug befreit und brennend um das Auto herumläuft.
Das heißt, die Person steht in Flammen.
Genau. Das muss ein furchtbar schockierendes Bild sein, was sich da zeigt. Einer der Augenzeugen hält an und versucht, der brennenden Person zu helfen, indem derjenige eine Decke über das Opfer wirft, um so die Flammen zu ersticken.
Gott, das ist ja grauenhaft.
Ja. Ich glaube, die Bilder bekommt man als Helfer auch nicht mehr aus dem Kopf. Also ich weiß, dass mein Großvater einst so ein Erlebnis hatte.
Echt?
Ja. Mein Großvater hatte einen Mineralölhandel, also einen Betrieb für Heizöl und die Firma belieferte auch Tankstellen und so weiter.
Mit so großen Tankzügen?
Ja, genau, genau. Und mein Opa wohnte auch direkt neben der Firma und einmal ist nachts ein Fahrer mit seinem Tankzug zurückgekommen und wollte zu einer neuen Tour aufbrechen. Und warum auch immer, er ist dann oben auf dem Tankzug geklettert, hat oben die Luke geöffnet und hat sich hineingebeugt, um zu schauen, wie voll der Tankzug noch ist. Und warum auch immer, da gibt es andere Methoden, das zu kontrollieren, warum er das gemacht hat. Jedenfalls kam es zu einer Verpuffung und zu einer Stichflamme. Und der Fahrer, der stand sofort in Flammen. Der hat natürlich vor Schmerz geschrien, sodass mein Opa sogar aufgewacht ist und zum Fenster seines Schlafzimmers rausgeschaut hat, was da denn genau passiert ist.
Oh Gott.
Ja, und da hat er nun den Mitarbeiter wie eine brennende Fackel über den Hof rennen sehen, ne? Man hat ihn dann auch versucht, mit Decken und so weiter zu löschen, aber das hat letztlich tatsächlich nichts mehr geholfen.
Das heißt, er ist gestorben?
Ja, ja, der ist an den Verbrennungen der Haut dann verstorben. Und ganz ähnlich muss das Bild hier bei unserem Fall nun auch sein. Eine brennende Person läuft um ein Fahrzeug, das am Fahrbahnrand steht und gegen einen Baum gefahren ist.
Und die brennende Person ist wer?
Das ist die Mutter. Sie heißt Heidi Schönherr, ist damals 38 Jahre alt und von Beruf Krankenschwester. Sie ist diejenige, die hier nun wie eine menschliche Fackel hell erleuchtet brennt.
Wie viel Uhr haben wir da?
Es ist gegen 19.30 Uhr.
Was ist mit den anderen Familienmitgliedern?
Die beiden Töchter sitzen noch im Fahrzeug und können sich nicht rechtzeitig befreien. Sowohl die 15-jährige Jana als auch die 11-jährige Antje kommen in den Flammen grausam ums Leben. Die Mutter hört noch die Schreie ihrer Kinder aus dem Fahrzeug, kann aber auch nicht mehr eingreifen.
Das ist furchtbar.
Hm, ne?
Und der Vater?
Der Vater ist der Einzige, der sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Als die Ersthelfer eintreffen, kommt er dazu. Er hatte sich zu ein paar Bäumen geflüchtet. Jedenfalls scheint er so unter Schock zu stehen, dass er auch nicht helfen kann, als die Ersthelfer versuchen, seiner Frau das Leben zu retten.
Gelingt das denn? Also kann man ihr das Leben retten?
Leider nein. 70-80% ihrer Haut sind komplett verbrannt. Sie wird schwerst verletzt in ein Krankenhaus nach Cottbus gebracht, wo man um ihr Leben kämpft, aber zwei Tage später erliegt sie ihren schweren Verbrennungen.
Okay. Wir haben also einen schweren Unfall, bei dem drei Personen sterben. Die Mutter und die beiden Töchter. Nur der Vater überlebt.
Mhm.
Wie schwer ist er verletzt?
Er trägt nur leichte Verletzungen davon. Er ist der Einzige aus der Familie, der überlebt. Die Presse betrauert im Anschluss die Tragödie und trauert mit dem Witwer, der nun allein zurückbleibt und vermeintlich alles verloren hat, was ihm lieb war.
Frau und Kinder.
Sowohl die Frau als auch die Kinder werden dann schließlich gemeinsam am Südfriedhof in Cottbus beerdigt.
Wir wären ja jetzt kein True Crime Podcast, wenn das die ganze Geschichte wäre. Also Zeno, was verbirgt sich hinter dieser Tragödie? Du hast schon mit den Worten wie vermeintlich und es scheint so die Hintertür offen gelassen, dass hier noch viel mehr drin steckt, als man vermutet.
Ja, so ist es, Lisa, denn es gibt Zweifel an dem Unfallgeschehen. Wie ist das Ganze denn passiert und warum konnten sich die anderen Familienmitglieder nicht rechtzeitig ins Freie retten?
Na, die Frage hätte ich jetzt auch als nächstes gestellt. Warum konnte sich nur der Vater befreien?
Dann lass uns zunächst mal einen Blick auf diese Familie und den Vater werfen und dazu auf den Tag des Geschehens.
Ich bitte darum.
Die Familie lebt, wie bereits erwähnt, in Cottbus. Der Vater, sein Name ist Alfred Schönherr, Mitte 40, ist von Beruf gelernter Fliesenleger. Er war bereits schon einmal verheiratet und Heidi ist seine zweite Ehefrau. Die beiden Mädchen, Jana und Antje, hat Heidi auch mit in diese Ehe gebracht.
Ah, er ist nicht der Vater der zwei Mädchen.
Nein, nicht der leibliche Vater. Aber die Familie ist ihm sehr wichtig. Wie gesagt, er war schon einmal verheiratet. Und diese Trennung hat ihm einst schwer zugesetzt. Vor allen Dingen auch finanziell schwer zugesetzt. Auch das wird noch eine Rolle spielen.
Und die vier sind auf einem Ausflug an diesem Tag, oder was ist ihr Plan?
Also dieser 22. September 1990, das ist ein Samstag, da entschließt man sich, rüber nach Polen zu fahren, um dort einzukaufen. Haben wir schon gehört, ist nicht weit weg. Hier der wichtige Hinweis, wir sind im September 1990, die Mauer ist also schon ein Jahr zuvor gefallen, aber rein formell besteht die DDR noch, auch wenn es die letzten Tage sind, da am 3. Oktober dann der Tag der deutschen Einheit vollzogen wird.
Stimmt, das vergisst man irgendwie immer ganz schnell. Aber gut, Sie fahren also zum Einkaufen nach Polen.
Ja, und zwar nicht mit dem neuen BMW, den man sich gerade erst gekauft hat, sondern noch mit dem alten Familientrabi. Ein Trabant 601, um genau zu sein. Damit geht es von Cottbus nach Bad Muskau. Das liegt direkt an der Grenze zu Polen. Dort lassen Sie das Auto dann stehen und gehen zu Fuß über diese polnische Grenze. Dann tragen Sie später die Einkäufe wieder zurück und fahren noch zur Schwiegermutter und statten ihr einen Besuch ab.
Wessen Schwiegermutter ist das? Also seine Mutter oder ihre?
Das ist die Mutter von Alfred, also die Schwiegermutter von Heidi. Ja,
okay.
Du hast sie gefragt. Hast, ja.
Und das ist wo?
Das ist auch in der Nähe von Cottbus. Dort bleiben sie zum Kaffee und zum Abendbrot. Schließlich machen sie sich aber auf den Rückweg. Sie wollen nach Hause, bevor es dunkel wird. Zuvor hängt Alfred noch einen Anhänger an den Trabi, der dort bei seiner Mutter steht und holt dazu auch noch einige Dinge, die er mitnehmen will. Unter anderem einen 20-Liter-Kanister Benzin und einen Eimer mit Malerutensilien, also Pinsel und drei Flaschen Verdünner. Das alles stellt er hinter sich in den Fußraum zu den Kindern.
Wenn man weiß, was auf der Rückfahrt passieren wird, klingt das alles schon ganz furchtbar. Aber okay, also Sie fahren los. Wie kommt es denn dann zu dem Unfall?
Ich gebe jetzt mal die Aussage von Alfred Schönherr wieder. Er ist ja der Einzige, der dazu noch eine Aussage machen kann.
Ja.
Ja. Er sagt, dass es in dem Auto zu einer Auseinandersetzung mit seiner Frau Heidi gekommen sei. Dabei ging es eigentlich um eine Lappalie, einen Fernseher, den man kaufen wollte. Doch seine Frau sei darüber so in Rage geraten, dass sie zunächst die Tür aufriss, weil sie aussteigen wollte.
Was?
Ja. Und als er den Wagen auf der Straße nicht anhalten wollte, habe sie ihm schließlich ins Lenkrad gegriffen. Sie seien mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Dann habe es so etwas wie ein Blitz gegeben und plötzlich brannte es lichterloh überall.
Hat sich da ein Kabel entzündet, oder?
Er sagt aus, plötzlich habe alles in Flammen gestanden und er konnte sich zunächst nicht befreien, weil die Fahrertür klemmte. Er sei dann gerade so noch zum Autofenster herausgeklettert. Er konnte weder seiner Frau noch den beiden Mädchen helfen und das sei alles ganz furchtbar gewesen.
Klingt ja zunächst einmal so, dass es genau so auch hätte passieren können, oder? Also ein Unfall im Streit, der Trabi knallt gegen den Baum und fängt Feuer. Durch den Aufprall verformt sich die Karosserie und der Vater kann sich als einziger noch durchs Fenster befreien.
Ja, das könnte alles so passiert sein, absolut.
Aber?
Aber es sprechen ein paar Dinge eben auch dagegen.
Und die wären?
Ich fange direkt mit dem an, was alles ins Rollen bringt, nämlich ein Satz, den die schwerverletzte Heidi dem Mann zuflüstert, der ihr die Decke überwirft, um die Flammen zu ersticken, du erinnerst dich.
Der Ersthelfer, der im Unfallort war.
Ja, genau der. Der ist nämlich ziemlich perplex und schiebt es zunächst auf den Schock, den die Mutter sicher gehabt haben muss, als sie ihre schreienden Kinder hört, wie sie im Fahrzeug verbrennen.
Mal ganz davon abgesehen, dass sie bis zu 80% ihrer Haut ja schon verbrannt hatte und selbst im Sterben liegt.
Ja, das stimmt. Jedenfalls flüstert sie dem Helfer noch einen Satz zu. Sie sagt zu ihm, lassen Sie mich nicht allein, er wollte mich und meine Kinder umbringen.
Okay, wow.
Ja, und das sagt der Helfer später auch den Polizisten, die den Unfall aufnehmen. Aber zunächst ist man sich unsicher, ob man der Schwerverletzten diese Aussage abnehmen kann oder ob sie vielleicht nicht mehr Herr ihrer Sinne war.
Ich stelle mir gerade vor, wie das wohl ist, wenn du ja solch ein Szenario erlebst. Die Kinder sterben vor deinen Augen und mit letzter Kraft versuchst du mitzuteilen, was da gerade passiert ist und niemand glaubt dir.
Und das während du merkst, dass auch deine Zeit tickt, ne? Ja, und diese Heidi scheint aber extrem tough zu sein und auch clever. Denn sie ist noch ansprechbar und besteht nun darauf, ins Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum gebracht zu werden. Denn dort arbeitet sie selbst als Krankenschwester in der Rettungsstelle und vertraut ihren Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort.
Ah, das ist clever. Und dort lässt sie sich nun hinbringen.
Ja, genau. Zu dem dortigen Chefarzt hat sie einen sehr guten Draht und auch ihm sagt sie unter schlimmsten Schmerzen, als sie noch bei Bewusstsein ist, er wollte uns töten. Außerdem spricht sie noch von einer Flüssigkeit, mit der ihr Mann sie und die Kinder überschüttet und dann angezündet hat. Aber dann verstirbt sie leider.
Man hat jetzt also diese Anschuldigung. Geht man der nah?
Besonders ein Mann schenkt der Aussage von Heidi Schönherr Glauben, nämlich der Staatsanwalt Horst Helbig. Er hat das Gefühl, dass an der Sache tatsächlich irgendwas nicht stimmt und fährt selbst zum Unfallort und macht sich ein Bild von der Örtlichkeit und vom ausgebrannten Trabi.
Und? Also kann er irgendetwas feststellen, das die Anschuldigung untermauert? Oder wird das, was das Opfer gesagt hat, als eine Art Fieberwahn im Todeskampf abgetan?
Werbung. Bevor ich das erzähle, erzählen wir euch erstmal noch etwas anderes und zwar von unserem Partner IBB, House of Engineering. Die haben wir euch ja bereits schon einmal vorgestellt, was die so machen und das ist eines der erfolgreichsten Engineering-Unternehmen überhaupt ist und aus Fulda stammt.
Und heute legen wir mit unserem Partner IBB, House of Engineering, noch eine Schippe drauf. Denn ihr könnt nicht nur deren Fachkompetenz und Dienste in Anspruch nehmen, sondern natürlich auch in diesem erfolgreichen Unternehmen arbeiten.
Wenn ihr also vielleicht einen neuen Job sucht und in einem coolen Unternehmen arbeiten möchtet, dann bietet euch IBB, House of Engineering, vielleicht die Chance dazu. Und ihr fragt euch jetzt, ja, welche Jobs sind denn da gesucht? Und da können wir euch sagen, einige.
Ihr solltet allerdings Qualifikationen in den Bereichen als Zeichner, Produktdesigner, Techniker, Bachelor, Diplom-Ingenieur oder Master haben. Oder mit den CAD-Systemen, Computer-Aided Designs, vertraut sein. Also Siemens NX, Pro E bzw. Creo oder CATIA V5.
Ja, da falle ich leider raus, aber der ein oder andere unserer Hörer und Hörerinnen sind ja zum Glück besser ausgebildet als wir und haben hier die Chance, vielleicht nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, Lisa.
Dann sag doch nochmal, wo Sie sich hinwenden sollen.
Das mache ich sehr gerne. Schaut gerne auf die Homepage ibb-engineering.de und dort unter dem Reiter Karriere. Dort findet ihr alle Infos und Kontaktdaten, falls ihr euch beruflich nochmal verändern wollt.
Und ich sag nochmal den Slogan, einfach weil ich's kann und weil ich ihn so schön finde. IBB, House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Werbung Ende.
Also er schaut sich alles sehr genau an und ihm fällt auch auf, dass der Tank des Trabis völlig intakt zu sein scheint. Weder der Tank selbst noch die Benzinleitung sind zerstört. Und das darf ja eigentlich nicht sein, wenn es überall so gebrannt hat. Denn wie soll es zum Brand gekommen sein, wenn der Treibstoff gar nicht austreten konnte?
Die Geschichte könnte also tatsächlich stimmen, dass der Ehemann für das Ganze verantwortlich ist.
Alfred Schönherr wird zur Vernehmung vorgeladen. Das Ganze wird per Video aufgenommen. Und der Ehemann bleibt aber beharrlich bei seiner Aussage, dass es ein Unfall war und seine Frau ihm ins Lenkrad gegriffen habe. Anschließend seien sie mit dem Baum kollidiert, wodurch es dann zum Fahrzeugbrand kam. Und der Staatsanwalt ist bei dieser Erstvernehmung auch mit dabei. Er schaut sich im Anschluss die Aufnahmen immer und immer wieder an.
Entdeckt er irgendetwas?
Erstens glaubt er der Aussage von Alfred Schönherr nicht. Er wirkt sehr ruhig und überhaupt nicht betroffen auf ihn irgendwie. Außerdem kann er sich an auffallend viele Details erinnern, die er auch immer wieder sehr ähnlich wiederholt. Es wirkt beinahe wie auswendig gelernt.
Weil er sich die Antworten schon vorher zurechtgelegt hatte. Das wäre zumindest eine Erklärung für so eine Reaktion.
Das stimmt. Nun werden Gutachten erstellt. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie das Auto so schnell in Flammen aufgehen konnte, wenn der Tank doch völlig intakt war.
Und?
Das Gutachten der Bergakademie Freiberg besagt, dass der Brand nicht durch den Aufprall entstanden sein kann. Denn der Trabi sei lediglich mit einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 35 km/h gegen den Baum geprallt.
Also sagen wir eher gegen den Baum getrudelt.
Ja, das trifft's besser tatsächlich, ja. Das Gutachten besagt zudem, dass der Brand nicht durch einen elektronischen Impuls ausgelöst wurde.
Kein Funke oder ähnliches.
Exakt. Der Brand muss also durch irgendetwas anderes ausgelöst worden sein. Alfred Schönherr wird nun am 10. Januar 1991 festgenommen.
Und ihm wird der Prozess gemacht.
Nein, im Gegenteil. Er kommt nach 6 Monaten wieder frei.
Was? Wieso das denn?
Ja, jetzt kommt wieder diese besondere Zeit zum Tragen. Es ist kurz nach der Wende, ich hab's schon angedeutet. Die Justiz und die Zuständigkeiten ändern sich und die Anklagepunkte reichen nun plötzlich nicht mehr aus, um ein Verfahren zu eröffnen.
Nicht dein Ernst. Kommt er jetzt damit durch?
Das würde er wahrscheinlich, wenn sich nicht der Staatsanwalt Hellwig so sehr für diesen Fall einsetzen würde. Er will einfach nicht aufgeben. Es lässt ihm keine Ruhe, dass die Mutter die letzten Atemzüge ihres Lebens dazu aufgebracht hat, um ihren Mörder und der ihrer Kinder zu nennen. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Er gibt ein neues Gutachten in Auftrag, diesmal von noch honoriger Stelle als zuvor, nämlich von der DEKRA. Die DEKRA wird eingeschaltet und ein Professor für Brand- und Explosionsschutz aus Wuppertal wird befragt. Die neuen Parteien rekonstruieren den Fall nun sehr detailliert und kommen letztlich auf das gleiche Ergebnis wie die Freiberger Kollegen zuvor auch schon. Der Brand kann nicht durch den Aufprall entstanden sein. Und tatsächlich wird Alfred Schönherr nun im April 1993 erneut verhaftet. Und nun wird auch endlich Anklage erhoben.
Fast 3 Jahre nach dem Geschehen mit dem ausgebrannten Trabi.
Ja, und Alfred Schönherr ist völlig außer sich, dass ihm solch eine Tat vorgeworfen wird. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien eine ungeheuerliche Beschuldigung, dass ich keinen Orden bekomme, das verstehe ich, aber dass ich noch als Mörder hingestellt werde, so sagt der mittlerweile 50-Jährige mit Tränen erstickter Stimme. Ja, und auf die Frage des Staatsanwalts, warum er seinen Kindern nicht geholfen habe, beschimpft der Angeklagte den Staatsanwalt mit den Worten: Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Arsch auch mal so brennt. Das sind seine Worte.
Das Ding ist ja, also stell dir mal vor, er hätte wirklich recht und man würde einen unschuldigen Ehemann und Familienvater damit konfrontieren, dass er seine Kinder und seine Frau mit Absicht im Auto hat verbrennen lassen. Ja, das wäre schon brutal, ne? Und man könnte die verbalen Ausraster gut nachvollziehen.
Das stimmt, das ist wahr, ja. Aber, und da verrate ich nicht zu viel, das ist hier nicht der Fall. Alfred Schönherr ist alles andere als ein unschuldiger Ehemann und ja Stiefvater, denn die Anklage entkräftet jeden Versuch der Verteidigung, die Unschuld ihres Mandanten zu beweisen.
Was bringt denn die Verteidigung vor?
Die Verteidigung ist zum ersten erstmal sehr prominent besetzt, denn der Staranwalt Rolf Bossi widmet sich diesem Fall. Den hatten wir schon in dem einen oder anderen Fall in diesem Podcast auch gehört. Ja, und die Verteidigung bringt einiges vor. Es geht zum Beispiel um die Aussagen von Heidi, die sie vor ihrem Tod noch getroffen hat und die ihren Mann stark belasten. Hier steht zur Diskussion, ob diese Aussagen vor Gericht überhaupt Gehör finden dürfen.
Warum?
Man darf eigentlich nur das vor Gericht verwerten, was bei der Hauptverhandlung auch vorgebracht wird. Das heißt, was die Zeugen vor Gericht aussagen und bezeugen. Aber das geht in diesem Fall ja nicht, denn Heidi Schönherr ist ja tot. Somit kann sich das Gericht auch keinen Eindruck davon machen, wie glaubwürdig diese Person denn wirklich ist. Zumindest argumentiert Rolf Bossi und die Verteidigung nun so.
Das heißt, es geht aber eigentlich um eine Formalie und nicht um die Aussage an sich.
Ja, schon, doch. Man könnte ja auch argumentieren, dass Heidi Schönherr das Ganze nur im Schock sich ausgedacht hat. Mit etwas Abstand und vor Gericht hätte sie ihre Aussage dann ja vielleicht ganz anders getroffen und sich dafür entschuldigt. Kann ja alles sein.
Ach nee, das darf aber nicht sein. Die muss doch dennoch Gewicht haben, diese Aussage.
Auch hier wird nun ein Sachverständiger hinzugezogen, und zwar ein Aussagegutachter, ein Psychologe und Professor für forensische Psychologie. Er soll herausfinden, ob Heidi Schönherr so kurz vor ihrem Tod noch zurechnungsfähig war oder eventuell halluziniert hat oder gelogen hat.
Sowas gibt es? Ein Aussagegutachten?
Ja, allem Anschein nach, ja.
Okay.
Das Gutachten sagt jedenfalls aus, dass es unmöglich ist, in solch einer extrem psychisch anstrengenden Situation, in einer lebensgefährlichen Lage, sich solch detaillierten Lügen auszudenken. Die Aussagen von Heidi Schönherr werden also zugelassen.
Gott sei Dank.
Ja. Dann gibt es die große Frage, wie das Feuer denn überhaupt entstanden sein kann. Wir wissen ja, der Tank und die Leitung waren unversehrt. Beim Aufprall kann sich also der Kraftstoff im Tank nicht entzündet haben.
Und Alfred Schönherr bleibt bei seiner Version.
Er behauptet weiter steif und fest, dass es beim Aufprall einen Funken gab und dann plötzlich alles um ihn herum gebrannt hat.
Lass mich raten, ein weiterer Gutachter?
Richtig, sogar mehrere. Und die testen alles Mögliche. Eine der Hauptfragen, wie konnte das Fahrzeug also in Flammen geraten?
Der Kanister im Kofferraum?
Oh, sehr gut, Lisa. Man untersucht diesen ganz genau und erkennt, dass sich auf einer Seite nahezu keinerlei Brandrückstände auf diesem Kanister befinden. Das bedeutet, der Kanister muss auf dieser Seite gelegen haben. Dazu stellt man fest, dass der Verschluss nicht komplett geschlossen war. Jemand muss ihn geöffnet haben und den Kanister hingelegt haben, sodass das Benzin darin nach und nach langsam auslaufen konnte.
Und dadurch hätte das Benzin nach vorn ins Fahrzeug laufen können.
Mhm.
Aber das entzündet sich ja auch nicht von allein. Und dazu muss es so schnell gebrannt haben, dass die anderen Personen im Fahrzeug sich nicht mehr rechtzeitig befreien konnten.
Ja, deswegen gibt es gleich das nächste Gutachten.
Klar.
Ein DEKRA-Fachmann untersucht wieder, wie das nun passieren kann. Insgesamt werden für die anstehenden Tests 10 Trabis abgefackelt.
What?
Ja, um verschiedene Versionen zu testen, wie das Feuer entstehen konnte und wie der Brandverlauf war. Man will eben sich da ganz sicher gehen.
Und was kommt dabei heraus?
Dabei kommt heraus, dass keine technische Ursache den Brand ausgelöst haben kann. Also kein Kurzschluss der Kabel oder ähnliches. Es wird alles ausgeschlossen. Es ist nun klar, es muss jemand nachgeholfen haben. Auch der 20 Liter Metallkanister kann nicht von allein umgefallen sein und sich dabei versehentlich geöffnet haben. Der lag aber umgekippt im Kofferraum und der Verschluss war verbogen. Also überprüft man auch das und testet es mehrfach, ob sich der Kanister beim Aufprall nicht doch von selbst deformieren konnte, sodass der Inhalt auslaufen konnte.
Das wäre der Verteidigung wahrscheinlich das Liebste.
Ja, wahrscheinlich. Daher testen das die Gutachter nun sehr akribisch. Sage und schreibe, halte ich fest, 500 Mal. Testet man
was?
Das Ganze. Es werden Crashtests mit dem Kanister im Kofferraum gemacht. Mal stehend, mal liegend, alle Optionen, die man sich vorstellen kann. Und nie, nicht ein einziges Mal öffnet sich dieser Verschluss. Auch nicht bei einem heftigeren Aufbrand als mit diesen 30 km/h, die das Fahrzeug ja hatte.
Aber hier wird auch ordentlich gearbeitet. Ich finde das gut.
Ja.
Womit nochmal unterstrichen wird, dass hier manipuliert worden war.
Zusätzlich muss derjenige im Fahrzeug Brandbeschleuniger benutzt haben. Auch das wird klar. Denn das ausgelaufene Benzin allein hätte nicht zu diesem immensen Brand geführt und schon gar nicht so schnell.
Du hast vorhin erwähnt, dass bei der Abfahrt, bei seiner Mutter, noch Malersachen ins Auto gepackt wurden. Wir erinnern uns an den Malereimer, der zu den Füßen der Kinder im Fußraum positioniert wurde. Was hat es damit zu tun?
Genau das ist eines der fehlenden Puzzleteile, das nun zusammengefügt wird. Dazu gibt es Aussagen von Zeugen, die Heidi im Krankenhaus noch gesprochen haben, bevor sie starb. Die sagen, dass sie erzählte, dass es auf der Fahrt zuvor bereits einen weiteren Stopp gab. Ein defekter Blinker sei hier Grund dafür gewesen, dass ihr Ehemann den Wagen stoppte und er kurz ausstieg.
Und dabei hat er dann den Kanister im Kofferraum manipuliert.
So setzte sich das Ganze immer mehr zusammen, dieses Puzzle. Wir können das ja mal durchspielen, wenn du magst.
Ja.
Also okay, also Alfred Schönherr hat den Ausflug und die Tat vorab sehr genau geplant. Er nimmt extra den alten Trabi und nicht den neu gekauften BMW. Ja, und das wissen wir schon, hat gute Gründe. Alfred Schönherr hat nämlich vor kurzem in einem Automagazin einen Test gelesen, in dem es um die Sicherheit von Trabis ging. Und darin stand unter anderem, dass ein Trabant aufgrund seiner Kunststoffkarosse bei einem Brand eine absolute Katastrophe darstellt.
Nein. Er hatte einen Autotest gelesen und war dadurch überhaupt erst auf die Idee gekommen.
Ja. Ein in Brand geratener Trabi ist ein einziges Flammeninferno, stand dort. Daher wählte er den Trabi und nicht den neuen BMW zum Samstagsausflug. Sie fahren mit diesem Trabi zunächst nach Polen zum Einkauf, das wissen wir. Dann folgt der Stopp bei seiner Mutter, das wissen wir auch, wo er den Anhänger anhängt und dazu diverse Sachen ins Auto lädt.
Die Malersachen und den vollen Benzinkanister.
Und dazu noch 3 große Flaschen mit feuergefährlichem Nitroverdünner waren auch dabei. Denk an die Aussage seiner Frau. Er hat uns mit Flüssigkeit überschüttet und angezündet.
Ah, das war dann der Verdünner.
Ja, das war wohl dieser Nitroverdünner. Mhm. Aber erstmal zurück ins Auto. Die Familie ist also auf dem Rückweg jetzt nach Cottbus. Der Vater bzw. Ehemann entscheidet sich nun dazu, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er fingiert einen ersten Stopp. Angeblich war ja irgendein Blinklicht defekt. Er steigt also aus, geht nach hinten zum Kofferraum und manipuliert dort nun den Benzinkanister. Er öffnet den Verschluss ganz leicht und legt den Kanister so hin, dass das Benzin langsam in den Trabi laufen und sich dort dann verteilen kann.
Später findet man dann den leeren Kanister im Kofferraum, dessen Unterseite nahezu unbeschadet ist und der Verschluss nicht richtig verschraubt. Mhm. Okay, weiter.
Ja, Heidi Schöne bemerkt dann irgendwann den Geruch im Fahrzeug und bittet ihren Mann doch bitte anzuhalten. Aber Alfred Schönherr weigert sich. Es entsteht Panik im Auto. Heidi schlägt auf Alfred ein, sie öffnet vielleicht tatsächlich sogar die Tür, wie es ihr Mann ja später aussagt, um ihn zum Anhalten zu zwingen oder vielleicht auch herauszuspringen, doch das gelingt ihr nicht. Wir kommen auch gleich darauf, wieso das so ist, dass das nicht gelingt, aber erstmal weiter. Also Heidi Schönherr greift ihm vielleicht sogar tatsächlich auch ins Lenkrad, doch der kann das Auto ohne Probleme steuern und lenkt den Trabi in den Graben, wo er mit maximal 35 km/h dann gegen den Baum fährt. Und nun vollendet er seinen tödlichen Plan. Er überschüttet seine Frau und die beiden Kinder auf dem Rücksitz mit dem Verdünner und zündet sie an.
Das ist furchtbar. Was mir aber immer noch nicht klar ist, warum flüchten sie nicht, als er sie und die Kinder mit der Flüssigkeit überschüttet?
Das fragen sich die Ermittler und Experten auch und finden die Antworten. Und jetzt kommen wir auch zu dem Grund, warum Heidi und die Kinder nicht aus dem Auto fliehen konnten. Manche Erklärungen sind... ja, denkbar einfach manchmal. Der Familientrabi hatte nämlich hinten ganz einfach gar keine Türen. Ich habe hier nochmal ein Foto von dem Trabi, hier ausgebrannt, da steht. Hier, sieh mal.
Ja.
Wir stellen das Foto des ausgebrannten Trabis auch auf unseren Social-Media-Kanälen ein, worauf man das auch gut erkennen kann.
Okay, verstehe. Alfred saß vorne, sodass die Mädchen nicht aussteigen und flüchten konnten, als er sie auf der Rückbank mit dem Verdünner überschüttet.
Mhm.
Die beiden Mädchen konnten also gar nicht aus dem Fahrzeug raus, selbst wenn sie gewollt hätten. Aber auf der Beifahrerseite, die Seite der Mutter?
Auch hier gibt es eine Antwort, die auch erklärt, warum sich Heidi nicht rechtzeitig befreien konnte und somit auch den Weg für Jana und Antje nicht freimachen konnte. Denn Alfred Schönherr hatte den Gurt seiner Frau vorab in sein Gurtschloss einrasten lassen.
Hm? Also er hat ihren Sicherheitsgurt in sein Gurtschloss auf der Fahrerseite gesteckt.
Genau das. Heidi konnte also ebenfalls nicht einfach aussteigen oder ihre Kinder von der Rückbank befreien. Sie war in ihrem Gurt gefangen. Nur Alfred Schönherr konnte das Auto rechtzeitig verlassen. Übrigens kann auch das Gericht seine Version entkräften. Er hatte ja behauptet, dass seine Tür klemmte und er nur durchs Fenster hinausklettern konnte, du erinnerst dich.
Mhm.
Und das hatte so viel Zeit gekostet, sagte er, dass er die anderen einfach nicht mehr retten konnte.
Aber
das stimmt nicht. Die Ersthelfer sagen nämlich aus, dass die Fahrertür offen stand, als sie am Unfallort ankam.
Wahnsinn.
Ja. Das war aber noch nicht alles, denn man findet später Fußabdruckspuren seiner Schuhe auf der Außenseite der Beifahrertür. Dazu noch geschmolzene Rückstände seiner Schuhsohle. Das heißt, er hat mit seinen Füßen die Beifahrertür zugehalten, sodass seine Frau nicht raus konnte, als sie sich endlich von dem Gurtschloss dann vielleicht endlich befreit hatte.
Das heißt, er hielt sie so lange im Trabi gefangen, bis sie lichterloh brannte.
So lange, bis es für ihn zu heiß wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann flüchtete er in den nahegelegenen Wald und versteckte sich, bis die Ersthelfer eintrafen. Seine Frau schaffte es noch aus dem Fahrzeug heraus und lief dann brennend den Ersthelfern entgegen, die sie mit einer Decke ablöschten. Das haben wir am Anfang gehört.
Und er wäre ja auch wahrscheinlich damit durchgekommen, wenn seine Frau im Todeskampf nicht noch dafür gesorgt hätte, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Ja, mit Sicherheit.
Sie hat sowohl dem Ersthelfer versucht zu sagen, was geschehen ist, als auch ihren Kollegen und Kolleginnen in der Klinik.
Ja, das musst du dir mal überlegen, ne? Sie wollte unbedingt dorthin, weil sie wusste, dass ihre Kollegen und Kolleginnen ihr glauben würden. Sie war noch so bei Bedacht und clever, dass sie das so regeln konnte noch und das war ihr wichtig.
Und nicht zu vergessen der Staatsanwalt, der ihr ebenfalls glaubte und auch nicht locker ließ, nachdem Alfred ja zunächst aus der U-Haft entlassen worden war.
Ja, ja. Dieser Helbig, ja genau. Ne? Ja, ansonsten wäre der Fall höchstwahrscheinlich einfach als tragischer Unfall abgeheftet und zu den Akten gelegt worden.
Ich habe noch zwei Fragen, Zeno.
Mhm.
Erstens natürlich das Urteil. Welche Strafe sieht sich Alfred denn letztendlich ausgesetzt? Und zweitens frage ich mich die ganze Zeit, was das Motiv von Alfred war. Wollte er sich trennen? Gab es eine Lebensversicherung oder... Warum auch die Kinder?
Na, das sind ja gleich mehr als zwei Fragen. Fangen wir mit dem Urteil an. Nach 25 Verhandlungstagen, insgesamt 14 Sachverständigen und 49 Zeugenaussagen kommt das Landesgericht Cottbus zu einem Ergebnis. Am 6. Juli 1994 wird Alfred Schönherr wegen Mordes an seiner Ehefrau und den beiden Stieftöchtern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verteidigung um Rolf Bossi geht daraufhin in Revision. Diese wird ein Jahr später vom Bundesgerichtshof abgelehnt und die Strafe dadurch rechtskräftig.
Wird auch die besondere Schwere der Tat festgestellt, sodass er nach Verbüßung der Mindeststrafe von 15 Jahren nicht vorzeitig entlassen werden kann?
Nein, die wird nicht festgestellt und so wird Alfred Schönherr bereits 2007, also nach 13 Jahren in Haft, auf Bewährung entlassen. Nach 5 weiteren Jahren, in denen er sich nichts zu Schulden kommen ließ, wird ihm dann auch die Reststrafe erlassen und er ist seitdem wieder ein freier Mann.
Ich kann mir vorstellen, dass das für die Angehörigen von Heidi und den beiden Mädchen Jana und Antje schwer zu verkraften ist. Zu wissen, dass der Mörder von ihnen wieder frei ist, während die drei für immer aus dem Leben genommen wurden.
Ja, vor allen Dingen auf so perfide Weise. Ne? Das ist ja nicht nur ein Mord gewesen, das war ja wie ein eigenes Strafgericht, kann man sagen. Jemand anzuzünden und zu verbrennen, wie man im Mittelalter Hexen verbrannt hat.
Ja. Deswegen auch noch meine andere Frage nach dem Motiv von Alfred Schönherr. Gab es da Versicherung oder Ähnliches?
Nein, Versicherung gab es nicht. Jedenfalls nicht, dass ich das wüsste. Und das war auch nicht der Grund, warum er sich zu diesem radikalen Schnitt entschloss. Ja, es waren relativ profane Gründe. Die Ehe lief nämlich nicht mehr so gut. Heidi wollte sich von ihrem Mann trennen und hatte auch schon einen neuen Freund. Damit kam Alfred Schönherr einfach nicht klar und da er bereits eine Trennung hinter sich hatte, das haben wir vorhin schon erwähnt, und er da ganz schlimme Erfahrungen gemacht hatte, sah er hier nicht nur den persönlichen Verlust seiner Frau, sondern vor allen Dingen den finanziellen Ruin. Er wollte nicht noch einmal von vorne anfangen. Hier gibt's auch ein Zitat, das er gegenüber Zeugen geäußert hatte. Da hat er nur gesagt, nie wieder Scheidung.
Aber warum die Kinder?
Ja, das war für ihn wohl so eine Art Kollateralschaden, um seine Frau zu töten und ihr vielleicht auch den größtmöglichen Schmerz noch zuzuführen, sollte sie unbedingt wahrscheinlich miterleben, wie ihre Kinder bei lebendigem Leibe verbrannten.
Und das gelang ihm auch.
Leider ja. Ja. Der Chefarzt der Unfallchirurgie, der Heidi im Teamklinikum noch betreute und der im Prozess ebenfalls aussagte, berichtete davon, wie sie ihm in der letzten Stunde ihres Lebens davon berichtete, wie sie ihre Kinder noch schreien hörte, als sie im Auto verbrannten. Ach, furchtbar. Sie hat den Arzt angefleht, ihr dabei zu helfen, zu überleben, damit sie die Wahrheit berichten kann.
Die Wahrheit, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern einen grausamen Dreifachmord handelt.
Du sagst es.
Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen ähnlichen Fall besprochen hätten, oder?
Nee, könnte ich mich auch nicht dran erinnern. In dieser Form habe ich das auch, glaube ich, zum ersten Mal gehört.
Dann schließen wir auch diesen Fall aus Cottbus hiermit ab. Ein besonders tragischer Fall, bei dem eine Ehefrau und zwei Mädchen ihr Leben lassen mussten, weil der Ehemann keine weitere Scheidung ertragen wollte. Es ist kaum nachvollziehbar, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass so eine entsetzliche Tat eine Lösung sein könnte. Was wir dabei nicht aus den Augen verlieren dürfen. Solche Fälle sind keine Familiendramen. Sie sind mehr als das. Wenn ein Mann seine Ehefrau tötet, weil sie sich trennen will oder er den Verlust der Kontrolle nicht akzeptieren kann, dann sprechen wir von einem Femizid. Das ist kein Einzelfall, sondern ein Muster, ein strukturelles Problem, das viel zu oft verharmlost oder falsch benannt wird.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist wichtig, das nochmal zu sagen, dass diese Femizide tatsächlich nicht nur Beziehungsdramen sind, wie es sonst immer betitelt wird, sondern genau das ist, was es ist. Es ist ein brutaler Mord aus niederen Beweggründen, wie man so schön sagt.
Ja. Zeno, herzlichen Dank dafür, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast.
Gerne.
Und vielen Dank an euch, liebe Nachbarschaft, fürs Einschalten und Zuhören. Das war Folge 70. In 14 Tagen hören wir uns wieder, dann mit einer neuen Episode von Mörderische Heimat. Es verabschieden sich Lisa Kardinale
und Zeno Diekemann.